Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten, der ersten Ausgabe im März. Mir virtuell gegenüber sitzt Tanja Ehrert. Hallo.
Hallo Rick Zabel, ich bin nämlich nicht in schönen Köln wie du gerade, sondern ich bin im 17. Bundesland Deutschlands auf Mallorca.
Ja, und spätestens jetzt hätte ich es gewusst auch, weil du sitzt vor einer Steinwand und das ist so typisch mallorquinisch. Also selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es spätestens jetzt erahnen können.
Ja, definitiv. Also dieses Haus, das wir gerade bewohnen, ist typisch mallorquinisch, würde ich sagen. Kleiner Pool im Garten, alles sehr steinig und viele Türen sind so konzipiert, dass sie nicht vollständig geöffnet sind oder nicht vollständig geöffnet werden können. Ein Grund, warum mein Vater als Zimmermann nie Urlaub in Spanien macht.
Ja, nimm uns mal mit. Du bist in deinem wohlverdienten Urlaub. Jetzt ist so eine Woche ist so geschafft, oder? Oder ist rum von den 3 Wochen?
Genau.
Und gib mal so ein kleines Update.
Ich war, wir sind am Samstag hierhin geflogen. Am 2.3. müsste das gewesen sein. Also ich bin jetzt ein bisschen mehr als eine Woche hier. Und war auch fleißig, muss ich sagen. Ich war letzte Woche 26 Stunden auf dem Rad. Das mache ich ja jetzt mittlerweile eher so in 3 Wochen, manchmal 4. Und habe es gestern aber auch gut gemerkt. Also gestern war ich richtig kaputt und habe mir dann auch einen Ruhetag gegönnt. Und heute greife ich dann wieder an.
Sehr, sehr gut. Wie ist das Wetter?
Genau, ich wollte gerade sagen, wir hatten aber auch bisher echt Glück mit dem Wetter. Wir hatten einen Tag Regen. Und ansonsten war es wirklich angenehm von den Temperaturen. Also es ist jetzt nicht super warm, aber ich finde auch für Anfang März muss man es nicht erwarten. Aber es hat halt schon immer so zwischen 15 und 17 Grad, also so, dass es auch in den Anstiegen sehr angenehm zu fahren ist. Und das einzige Manko, wenn man will, war der Wind so ein bisschen. Also wir hatten jetzt von der Woche bestimmt 4-5 Tage ziemlich viel Wind und auch Böen bis 75 km/h. Und gerade so manche Abfahrten, wir sind vorgestern zum Kap gefahren, ja, da wird man schon dann ordentlich rumgehauen, wenn man zwischen den Felsen dann einmal so eine kurze Lücke über Meer hat und von der Seite drückt dann so eine Böe, da kann einfach mal das Vorderrad weggehen, deshalb waren wir da ein bisschen vernünftiger als sonst. Aber das war für mich auch ganz angenehm, weil ich mit den Colonia Kids oder Teilen der Colonia Kids unterwegs war. Und die zeichnen sich ja nicht immer durch Vernunft in der Abfahrt aus. Sie würden natürlich sagen, sie haben es voll im Griff, aber da gibt es 2 Meinungen, würde ich sagen, zu dem Thema.
Soweit man halt alles im offenen Straßenverkehr im Griff haben kann.
Danke, dass du das auch sagst, weil das sind immer meine Worte. Und dann wird mir gesagt, ja, da kann man ja reagieren. Und dann sage ich, ja, aber wenn du mit 70 runterfährst und das Auto kommt dir mit 50 entgegen, da reagiert man nicht mehr viel. Das ist einfach dann, es bewegt sich zu schnell nach vorne oder ihr bewegt euch zu schnell aufeinander zu. Aber da wird dann auf einmal die Physik aus den Angeln gehoben. Und lange Diskussion.
Was mich natürlich interessiert, du als großer Girona-Fan und ich als großer Mallorca-Fan. Jetzt bist du auf Mallorca, auf meiner Lieblingsinsel. Nach einer Woche, was sagst du, ist das ständig Thema hier im Podcast, Girona versus Mallorca. Wie ist da deine Meinung?
Also ich war ja schon ein paar Mal hier. Nee, ich glaube, ich war häufiger in Girona als hier. Aber das ist schon so ein bisschen even ground. Grundsätzlich finde ich Mallorca natürlich, würde ich sagen, abwechslungsreicher. Es kommt natürlich aber auch extrem drauf an, wo man auf der Insel ist. Also wir sind jetzt gerade, am besten, glaube ich, geht man nach Mallorca und wechselt regelmäßig seinen Standort. Also jedes Mal, wenn man zurückkommt, weil man dann einfach sich andere Gebiete eröffnet. Also wir sind jetzt gerade in Sineo, so mitten im Inland. Ja. Da fährt man natürlich ganz anders, als wenn man in Palma ist. Und wenn man in Alcudia ist, fährt man auch wieder ganz anders. Wir ziehen jetzt Ende der Woche noch Richtung Santa Ponsa, glaube ich, heißt. Also ein Stück neben Palma in Richtung Andratx. Mhm. Und da werden wir ja auch wieder was ganz anderes fahren, weil jetzt gerade so in die Gegend bin ich bisher jetzt noch nicht gefahren. Deshalb, ja, ich glaube, Mallorca bietet auf jeden Fall mehr Abwechslung. Man hat es natürlich aber auch so ein bisschen schwerer, Social Life, also so dieses Urlaubsding, ich gehe mal ins Städtchen schlendern, ich gehe mal einen Kaffee trinken, ist hier natürlich schwerer, wenn du jetzt in einem kleinen Ort bist, in dem es nichts gibt. So. Und also wir sind nicht direkt in Sineo, sondern in einem kleinen Nachbarort. In Sineo gibt es natürlich das MA13 und das Samola Café. Da kann man natürlich auch schön Kaffee trinken, aber das ist halt, da macht man mal einen Zwischenstopp auf dem Fahrrad, aber da läuft man jetzt nicht unbedingt mittags hin. Von dem her.
Wo seid ihr denn genau? Seid ihr in Santa Margalida oder wo seid ihr?
Nee, in Lorette.
Ah, Lorette. Lorette de Vista Alegre.
Genau.
Ja. Da war ich auch schon mal in einem Ferienhaus.
Der Local. Genau, und von dem her würde ich sagen, wenn man jetzt. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich nur...
Ich glaube, richtig wird man es Joret aussprechen.
Ja, habe ich auch mal Doppel-L, gell?
Ist ein J, ist ein J.
Eigentlich schon. So wie Jück und Mallorca. Nee, ich glaube, wenn man jetzt wirklich mit der Gruppe zum Trainieren hier hinkommt, dann hat man es ja meistens so, dass die Gruppe einem genug ist und dass man dann sagt, okay, am Ruhetag fährt man mal wohin, aber ansonsten fährt man halt Rad. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe mit meiner Freundin oder meinem Freund, meinem Partner, meiner Partnerin, meiner Familie ins Trainingslager und ich will denen ermöglichen, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, auch noch was anderes zu machen, dann glaube ich, ist so Girona der perfekte Kompromiss, weil man halt sagen kann, okay, man fährt mit dem Zug nach Barcelona, man hat aber auch in der Stadt Girona selbst genug zu sehen und genug zu machen. Das finde ich, glaube ich, von dem Aspekt her an ein bisschen schöner.
Ja, genau. Also ich finde, Radfahren gibt es keine zwei Meinungen, wo ich lieber Rad fahre. Aber wie du sagst, ich glaube, also es ist ja thematisch gerade, passt das ganz gut, weil neben dir ist gefühlt, sind ganz, ganz viele Leute gerade auf Mallorca. Es ist also auch einfach von privaten Freunden, denen ich irgendwie auf Instagram folge, die sind gerade alle mit ihren Vereinen, mit ihren Teams oder mit ihren Radsport-Freunden und Freundinnen auf Mallorca, machen da Trainingslager. Von daher können wahrscheinlich viele, die den Podcast vielleicht gerade hören, ein bisschen relaten. Und ich sehe das genauso wie du. Also wenn man eine coole Truppe zusammen hat, finde ich zum Beispiel, wo du gerade bist, in der Insel Mitte, ist ein super Ort, weil man dann wirklich diese komplette Abwechslung der Insel mitnehmen kann. Man ist halt super schnell in den Bergen, Tankstellenberg oder Richtung Soyer, Richtung Bognola, Richtung Palma. Man kann aber auch Richtung Jub Major fahren und die Küste da. Man kann nach Alcudia fahren, man kann zum Kap fahren, also dann bist du ja wirklich in der Mitte und hast so gefühlt zur, also du musst ja eigentlich nie weiter als 2 Stunden fahren, um irgendwo hinzukommen, und das ist halt richtig cool. Auf der anderen Seite gebe ich dir total recht, bist du da natürlich, das Social Life begrenzt sich dann total auf die Gruppe und das Haus, in dem man ist, und wenn man dann im Trainingslager ist, ist es ja auch völlig okay, aber ja, würde ich da jetzt mit meiner Familie hinfahren, da wird, glaube ich, Leo auch zu mir nach 2 Tagen sagen, okay, cool, was mache ich jetzt die ganze Zeit hier?
Und du hast ja auch gemerkt letztes Mal, als ich in Girona war und du auf Mallorca, dass dir deine 4 Wandtattoos da auch ein bisschen eng geworden sind, auf Dauer.
Ja, also ich würde halt immer, wenn ich frei schalten und walten könnte, wie ich will, würde es mich, glaube ich, mittlerweile immer nach Palma ziehen. Einfach weil dann gerade auch im Winter ist es noch nicht allzu voll. Ich glaube, so der Tourismus geht jetzt ja erst gerade so los ab März so richtig. Und dann ist halt Palma immer noch mega, weil du eigentlich in jedem guten Restaurant einen Tisch bekommst. Da hast du eine super Auswahl auch an Dingen, die du machen kannst. Du kannst auch runter zum Strand gehen und so. Von daher, wäre für mich immer alles rund um Palma, wäre so meine Lieblingslocation. Und an langen Tagen auf dem Rad schafft man es ja dann auch einmal rund um die Insel gefühlt. Es ist halt immer wirklich, wie gesagt, was man eigentlich so machen will.
Ja, es ist auf jeden Fall sparsamer, wenn man hier ist. Also
Ja, das glaube ich.
In Girona ist ja, da kann man ja schon mal am Tag einen Zehner für Kaffee einrechnen, würde ich sagen.
Ja.
Und hier, also bisher habe ich halt jetzt meinen Bialetti-Kaffee getrunken und bin damit auch glücklich, aber der Schwabe in mir freut sich. Und ich hatte natürlich auch das Glück, ich war jetzt letzte Woche eigentlich, ich bin zwar mit Lennart hier angereist, aber jetzt letzte Woche im Risenhaus, die haben gerade so ein Haus und Workation und Fotoshoots, so eine wilde Mischung in Cineo, und die hatten eine Lamazzocco in der Küche stehen und dementsprechend hat mir natürlich nichts gefehlt an Kaffeekonsumqualität.
Ja, das wollte ich auch noch fragen. Ich hatte das auch gesehen, dass Reisen da gerade so ein Haus hat. Dementsprechend, was genau, du bist ja von denen gesponsert und Risen Athlete. Von daher, wie lange warst du da? Was hast du da gemacht? Worum geht's da genau? Erklär mal.
Ich wollte dich jetzt erstmal kurz loben, weil du zum ersten Mal Risen als Risen ausgesprochen hast. Und dann hast du im nächsten Satz schon wieder zerstört, weil du Risen gesagt hast. Aber es ist ja Work in Progress.
Risen.
Work in Progress. Ja, das war eigentlich so eine Content Creator Week. Es war jetzt eigentlich außer.
Ohne Content Creator.
Ohne Content Creator. Du hast natürlich gefehlt. Und es war eigentlich jetzt. Außer mir waren es zu 100% Risen-Mitarbeiter, was aber auch ganz cool war, weil ich die jetzt dann auch mal besser kennenlernen konnte, als nur man sieht sich kurz im Store und sagt mal Hallo.
Flaschendrehen zusammengespielt und so.
Genau, wie sich's gehört für so ein Trainingslager. Und die haben natürlich dann irgendwie so ein paar Aktionen gestattet. Sacalobra All Out, Inselumrundung. Das war auf jeden Fall eine lustige Truppe. Und hat Spaß gemacht. Also ich bin da die Inselumrundung mitgefahren. Ich bin da einfach an dem Tag meine 4 Stunden und habe mich dann ins Auto gesetzt. Wir sind entgegengefahren. Aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Also es hat Spaß gemacht.
Da gehen die Pferde durch oft mit den jungen Wilden. Ne? So eine Inselumrundung, ich glaube, die stellt man sich dann auch öfter oder die stellt man sich leichter vor, als sie ist.
Ja, obwohl die durchgehend, also es war auch wieder verrückt. Es waren die 3 Jungs, Simon, Leon und Lennart. Und ich würde sagen, vor allem Lennart, die anderen beiden sind eher so stoisch. Lennart hat so übertrieben viel Energie. Und die waren, obwohl sie 3 Stunden erstmal im Regen gefahren sind morgens, durchgehend motiviert und am Ende nicht mal so richtig kaputt. Also es war so,
okay.
Die haben das ganz gut durchgezogen. Da war
Wie lange haben die gebraucht?
11 Stunden 59 und 59 Sekunden.
Das geht ja sogar.
Ja, also es gibt ja aber natürlich auch
halber Tag.
Ich will jetzt natürlich nicht das Ganze schmälern, nur das war jetzt nicht die GCN hat ja, glaube ich, die 400 Kilometer gemacht mit Sacalobra und dem Cup.
Ja.
Die haben kein Sacalobra und kein Cup gemacht.
Ja gut, aber ich finde, ehrlicherweise, da kann man auch streiten. Also für mich ist Mallorca, die Inselumrundung ist für mich halt immer sozusagen die äußerste Straße, also die Küstenstraße in dem Sinne.
Genau.
Also wenn ich das machen würde, würde ich das auch so machen, weil dann jede Sackgasse in dem Sinne noch mitnehmen, und das ist halt, im Endeffekt ist ja Sacalobra und auch Scap ist ja irgendwie eine Sackgasse, und das sind halt, die sind natürlich beide super scenic und so richtig schön. Klar kann man die mitnehmen, würde ich bei der Inselumrundung aber auch nicht machen, weil dann müsstest du ja gefühlt auch jede kleine Bucht noch mitnehmen, die du auf der Insel irgendwo hast, und da muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Ich glaube, die Küstenstraße zu fahren, ich habe noch nie eine Inselumrundung gemacht, wenn ich das jemals in meinem Leben machen sollte, dann würde ich das auch so angehen, dass ich die Küstenstraße, das sind ja irgendwie so 300, 320 Kilometer.
Genau, 315 waren es jetzt, glaube ich, am Ende und 4000 Höhenmeter. Ja. Ich finde, das ist auch ganz gut für einen Tag.
Ja, das reicht.
Dein Vater lässt sich bestimmt doch für sowas verhaften, oder nicht?
Nee, auf gar keinen Fall.
Nee?
Nee, so auf extreme Sachen hat er gar keinen Bock. Also der fährt gerne, wenn du zu dem sagst, wir fahren 7 Tage, jeden Tag 4 Stunden, dann ist er am Start. Und wenn du jetzt zu dem sagst, wir lassen uns einmal eine Inselumrundung machen, da hat er auch keinen Bock drauf.
Okay, ich merke schon, Erik und ich wären gute Trainingsbuddies.
Ja, das ist, ich glaube aber, das ist auch wirklich so ein Sportler oder vielleicht Profisportler-Ding, dass, also ich konnte mich dazu auch noch nicht motivieren. So, also ich hab kein Problem, jeden Tag Rad zu fahren, aber irgendwann, also ich habe das ja bei meinen Bikepacking-Trips dann auch gesehen, klar bin ich da entspannter gefahren, aber irgendwann war ich dann auch so, wenn ich dann so 8 Stunden oder so auf dem Rad war, war ich dann auch wirklich so, okay, jetzt reicht's mir aber auch. Ja. Also ich muss jetzt nicht noch 4 fahren, so warum? Also so diese Extrem, so dieses, das kann man ja nicht mal als Ultradistanz so wirklich bezeichnen, weil 12 Stunden ist natürlich schon super lang, aber Ultra-Cycling ist ja mehr so durch die Nacht und gar nicht schlafen über mehrere Tage. Das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Nicht so eine Inselumrundung, ich glaube so, das wäre so das Maximale, was ich vom Extrem auch machen würde. Da hätte ich mal Bock drauf irgendwann, aber ja, irgendwann mal. Das ist kann so ein Ding, das schiebt man so vor sich her.
Wir können das ja mal auf die Podcast-Bucketlist schreiben. Ja. Dass wir zusammen um die Insel fahren irgendwann. Ich nehme dich dann einfach als Windbreaker und fahre einfach hinter dir.
Ja. Ja, ich finde halt, das halt, also ich würde sowas halt cool finden am längsten Tag des Jahres zum Beispiel. Okay, muss man in Mallorca schauen, das ist ja gerade Hochsommer oder im Juni, ob es dann nicht zu heiß ist, aber ich würde es halt wirklich an einem Tag cool finden, wo früh die Sonne aufgeht und die Sonne auch lange oder spät erst untergeht, weil dann hast du einfach den ganzen Tag Sonnenschein und dann kannst du es dir auch erlauben, mal irgendwo mal eine Stunde einzukehren und ordentlich Mittag zu essen und so.
Genau.
Also wenn das so eine Genussfahrt wird, dann hätte ich da Bock drauf, aber zum Beispiel dann so eine Aktion, mich da noch zu stressen, ich muss jetzt hier einen 30er Schnitt fahren oder so Sachen, ja, da wäre ich dann raus.
Ja, ich habe mir auch gedacht, als ich dann im Zuge dessen nochmal das GCN-Video vom ersten Versuch, ich glaube, es gab dann noch einen zweiten Versuch, der erfolgreich war, genau. Und der erste war ja abgebrochen bei 301 Kilometer. Und da sind die ja auch wirklich in kurz losgefahren, weil es morgens schon mega warm war und sind ja dann auch am Ballermann entlang und es war so richtig Sommerflair. Wahrscheinlich war das irgendwann im Mai oder sowas, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja. Das könnte ich mir dann auch eher vorstellen, als die Aktion jetzt, die Jungs gestartet haben mit, wir fahren im Regen los. Und uns war ja erstmal so kalt.
Da wäre ich auch direkt raus gewesen. Also das wäre, morgens im Regen losfahren wäre Motivationskiller gewesen für mich. Da wäre ich gar nicht, da wäre ich vielleicht losgefahren, aber nicht für die Inselumrundung.
Ja,
also deswegen umso mehr Respekt eigentlich.
Genau, und vor allem Regen ist ja das eine. Der Wind war halt an dem Tag, wie gesagt, also letzte Woche war es halt einfach windig. Und das war einfach auch so ein Tag mit irgendwie Grund-KMH 30 bis 40 irgendwie. Und Böen bis 65. Und da habe ich mir auch gedacht, so, also natürlich ist auch schön, wenn du dann ein Stück geschafft hast. Die sind halt zumindest die, was ist es dann, die Ostküste mit Rückenwind zurück.
Mhm.
Aber der Teil davor war halt trotzdem auch zäh. Also nass und windig und böig und.
Aber das ist, glaube ich, schon schlau, wenn du die, ich komme in Mallorca immer mit den Himmelsrichtungen durcheinander, aber wenn du die Tramontana-Seite, die Küste, wenn du die mit Gegenwind fährst,
ja,
und die flache Seite, die Küstenstraße mit Rückenwind, das ist natürlich dann schlau geplant, genau, muss man sagen.
Ja, ja, auch so. Dass,
weil
also,
in den Bergen hat man natürlich auch Gegenwind, aber natürlich viel, viel weniger als auf der anderen Küstenseite.
Ja, definitiv. Also das hat ihn auf jeden Fall in die Karten gespielt, würde ich sagen. Aber ja, die sahen echt auch gerade dann auf dem entstandenen Videomaterial nach der Abfahrt nach Soyer, die haben wirklich am ganzen Leib gezittert.
Oh nee, boah, da wäre also, ich. Oh krass.
Und haben dann so Hampelmänner gemacht, um halbwegs wieder warm zu werden. Das ist schon fies, vor allem, man weiß ja dann, auch wenn man in Soyer weiterfährt, das ist ja trotzdem eher so ein kühlerer, dunklerer Teil, der natürlich super schön ist. Aber wo echt spät erst Sonne drauf scheint. Deshalb, nee.
Aber Respekt, einfach großen Respekt. Und auch weil du gerade GCN angesprochen hast, Knaupi und Richie, die das damals gemacht haben. Ich habe, glaube ich, mal mit Richie darüber geredet. Was man ja da auch vergisst, ist, die haben die Inselumrundung gemacht oder halt das YouTube-Video dazu gedreht. Und bei denen ist es ja der Job, dass das Video halt dann einfach gut wird. Und da musst du ja auch manche Szenen halt 2-3 Mal drehen.
Ja.
Das heißt, du machst die Inselumrundung und dann sagt der Kameramann zu dir, ah, die Bucht war schön, können wir noch einmal umdrehen, die 500 Meter nochmal fahren. Und da geht dir natürlich so viel Zeit verloren, aber nochmal, wenn du die ganze Zeit dabei drehst. Von daher, ja, noch viel größeren Respekt für die 400 Kilometer mit Videodreh.
Und, das, und Bier am Ballermann, glaube ich, ne?
Ja, also Respekt. Aber Ich glaube, ich weiß gar nicht, Richie hat ja gekündigt, der ist ja jetzt raus bei GCN. Mal schauen, was da kommt. Also Leute, die den Podcast hören und sich als YouTube-Presenter bei GCN sehen, ich glaube, da sind gerade ein paar Jobs frei geworden.
Hast du schon eine Anfrage bekommen?
Nee. Ja, ich habe da noch nie eine Anfrage bekommen.
Ich wurde angefragt, aber ich habe gesagt,
wirklich?
Das lässt sich mit meinem Vollzeitjob als Ärztin nicht wirklich vereinen. Also ich habe ja auch schon mal mit Richie gesprochen und es ist ja trotzdem, also sieht man ja auch an seinen Videos, wo er dann Trainingstag mit einem Drehtag kombiniert. Also es ist ja nichts, was man so nebenher machen kann.
Nee, das ist ein Vollzeitberuf.
Ja. Und also ich wollte jetzt nicht noch zum Vollzeitberuf einen Vollzeitberuf.
Sehr, sehr, aber guter Podcast-Content geworden. Ich habe jetzt meine Ärztin-Karriere doch wieder aufgegeben. Ich werde jetzt YouTuberin. Ja. Ich werde jetzt YouTuberin. Auch nicht schlecht. Werbung. Ich benutze jetzt seit einigen Wochen den Podcover von AidSleep und bin wirklich begeistert. Nirgendwo schlafe ich so gut wie zu Hause. Und das trotz zwei kleinen Kindern, die ab und an mal zu Mama und Papa ins Bett gekrabbelt kommen. Wenn sie erstmal da sind, schlafen sie dann auch richtig gut, tief und fest. Das liegt sicherlich auch am Podcover von AidSleep. Also wirklich im Ernst. Ich track ja meinen Schlaf und die Verbesserung ist schon krass zu sehen. Und wir wissen auch alle, dass ja wohl Schlaf der wichtigste Faktor ist, was die Erholung angeht. Deswegen bin ich voll happy, mit AidSleep zusammenzuarbeiten. AidSleep ist die Hightech-Lösung für deine Schlafprobleme. Der Podcover von AidSleep wird wie ein Bettbezug einfach über die Matratze gestülpt und bietet eine innovative Wärme- und Kältetechnologie, die dafür sorgt, dass du dich in deinem Bett noch wohler fühlst und tiefer schläfst. Für besseren und erholsamen Schlaf. Und den will ja wohl jeder. Von der Funktion bin ich nämlich wirklich begeistert. Kein Hin- und Herwälzen, keine Schweißausbrüche in der Nacht. Der Podcover hat meinen Schlaf verbessert, indem er die Temperatur meines Bettes automatisch an meine individuellen Bedürfnisse anpasst. Somit habe ich die ganze Nacht über die perfekte Temperatur. Dazu misst er auch noch meinen Schlaf und meine Gesundheitsdaten. Wenn du deinen Schlaf verbessern willst, kann ich dir den Pod3 von AidSleep wirklich empfehlen. Gehe einfach auf aidsleep.com/planzett und erhalte 200 Euro Rabatt und kostenlosen Versand auf das Podcover von AidSleep. AidSleep liefert derzeit in über 10 verschiedene Länder, darunter auch Deutschland und Österreich. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Geht einfach mal auf die Website und checkt das Ganze aus. aidsleep.com/planzett. Ich sag's gerne noch einmal. aidsleep.com/planzett. Viel Spaß mit eurem guten Schlaf ab jetzt mit AidSleep. Werbung Ende.
Jetzt genug von Mallorca-Content. Wir sind schon wieder in unserem Spanien-Urlaubs-Vibe komplett verloren gegangen. Wie jedes Mal, wenn einer von uns in Spanien abhängt. Aber wir sind einfach Fan vom Land und vor allem vom Radfahren hier, wie man merkt. Aber du warst in Frankreich.
Ich war in Frankreich und da war das Wetter nicht so schön wie auf Mallorca, muss ich sagen.
Ja, das habe ich wohl auch gesehen.
Ich bin das erste Mal, das war die 6. Etappe, das war letzten Freitag, bin ich das erste Mal ein Rennen mit langer Hose und Thermojacke gefahren. Weil es einfach brutal kalt war und die ersten 80 Kilometer sind wir immer in so einem Tal leicht berghoch gefahren und da war voll Gegenwind drauf. Und ich wusste schon, weil die Frage kam auch bei Instagram das ein oder andere Mal, wer es gesehen hat, ich bin ja Paris-Nizza nicht zu Ende gefahren. Wir sind ja nach der 6. Etappe abends, Freitagabend nach Hause geflogen. Wenn ich sage wir, spreche ich von Aki, Pascal Ackermann und mir.
Aber
und
das hast du ja auch im Podcast angekündigt, im letzten, oder? Meine ich mich richtig zu entsinnen?
Weiß ich gar nicht, aber das war auf jeden Fall immer der Plan. Also der Plan war, weil jetzt, um die Leute komplett mitzunehmen, jetzt ist Dienstagmorgen, wir nehmen gerade Podcast auf und danach werde ich meine Vorbelastung fahren und mich danach ins Auto setzen und nach Belgien fahren, weil ich morgen den schönen Nokere-Kurse fahre und am Freitag dann Bredene oder Handsame Klassik. Das heißt, da wir schon wieder wussten oder da wir ein straffes Programm haben und Mittwoch, Freitag jetzt schon wieder in die Pedale treten müssen, haben wir gesagt, Erholung ist Priorität und Samstag und Sonntag fahren wir eh nur rum wie Falschgeld. Also da fahren wir die Etappen wirklich nur von A nach B, weil in Bergetappen rund um Paris-Nizza oder rund um Nizza bekommen wir keine Schnitte ab. Von daher haben wir die zwei Etappen weggelassen und ein bisschen Luft dran gelassen, um jetzt dann diese Woche in Belgien wieder voller Kräfte am Start zu stehen.
Und wenn man sich die Outfits der Fahrer angeschaut hat, dann habt ihr ja auch nichts verpasst, wettermäßig.
Ey, überhaupt nicht. Wir hatten am Freitag, war auch eigentlich den ganzen Tag Regen angesagt. Da hatten wir mega Glück, dass es eigentlich nur die letzten 30, 40 im Finale geregnet hat. Und das war wirklich krass, weil ich bin halt aus Köln losgefahren. Es war schönes Wetter. Und es war so, ja gut, Köln und Paris. Ich bin mit Zug nach Paris gefahren, 3 Stunden. Ich meine, wie weit ist es auseinander? 350, 400 Kilometer ist ja nicht so weit. Und hier war die ganze Woche Sonnenschein.
Eine Inselumrundung entfernt, würde ich sagen.
Ja, so ungefähr. Und hier war halt wirklich die ganze Woche Frühling und Temperaturen über 10 Grad. Und in Paris waren einfach auch so 3 Grad und Regen und dann 6 Grad auf der ersten Etappe. Und es war eigentlich, also mit dem Regen hatten wir Glück, aber es war eigentlich durchgehend bewölkt und einfach kalt. Und ich konnte so, wirklich einmal so, das war auch ein guter Schock von UAE zu Paris-Nizza, dass man einmal so die komplette Palette an neuen Klamotten, die man so hat, dass man dann, also einfach so, das muss man eigentlich auch mal mitgemacht haben, wenn man so im Bus vor der Etappe sitzt und alle sind eigentlich so, ja, was ziehe ich denn eigentlich an heute jetzt? Weil
ja, und jeder beäugt sich so, ja, was ziehst du an? Ja, okay, das ist auch keine schlechte Idee. Und
ja, genau. Und ich muss sagen, dann man ist ja dann immer okay, man schaut sich erstmal den Start an. Wird es ein schwerer Start? Wird es vielleicht eher ein entspannterer Start? Weil man will ja auch nicht direkt überhitzen oder zu warm angezogen sein. Aber wenn es halt ein entspannter Start ist, man rollt so los, dann will man natürlich auch warm genug angezogen sein und sich erst im Finale ausziehen. Dann kommt vielleicht dann mal ein Regenschauer und dies und das. Und dann geht man so alle Eventualitäten im Kopf durch und muss sich halt dementsprechend anziehen, um ja nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm angezogen zu sein. Und man hat es dann eigentlich so nach 1-2 Tagen, wenn man immer in ähnlichen Temperaturen fährt, so einigermaßen raus. Und das war auf jeden Fall cool, aber Etappe 6 war wirklich nochmal mit Abstand die kälteste. Und da dachte ich dann auch einfach so, okay, no fucks given, die nächsten 2 Tage fahre ich eh nicht, heute Abend geht mein Flug. Die Etappe ist jetzt schon nicht leicht, aber ich will auf gar keinen Fall frieren. Lange Hose und Thermojacke. Resultat war, am ersten langen Berg war ich mit De Mar, Groenewegen und Gerben Theissen zu viert abgehangen. Wir sind dann zum Glück in der Abfahrt zurückgekommen und dann als ich, und ich habe mich schon gewundert, ich dachte, boah, irgendwie heute geht nix, ey. Und dann habe ich meine Thermojacke aufgemacht am zweiten langen Berg und dann konnte ich einfach mal mitfahren und dachte ich so, yo, oder? Ich habe einfach überhaupt keine Luft bekommen und war einfach so komplett, ich war so komplett im Wohlfühlmodus und konnte überhaupt nicht tief gehen. Die Etappe sind wir dann auch noch durchgekommen, aber das war dann danach so für mich ein gutes Beispiel für, okay, ich habe heute nie gefroren, aber ich war auf jeden Fall viel zu warm angezogen. Ich konnte überhaupt nicht tief gehen. Ich war so richtig in so einem Endurance-Ausdauertraining, so 4-5 Stunden durch die Gegend gondeln. So war ich gefühlt angezogen.
Das hat so ein richtig schmaler Grat, muss man sagen. Gerade beim Rennenfahren. Wie du sagst, weil man es ja manchmal auch nicht beeinflussen kann. Weil selbst wenn man die Idee hat, ah, okay, das ist ein langsamer Start und irgendein Team hat eine andere Idee für den Start, dann ist so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und dann ist schon auf einmal komplett überhitzt. Aber ja.
Naja, aber sonst, genau so, also so, wir haben jetzt viel über das Wetter geredet zum Sportlichen. Also ich fand es aber, mich hat es wirklich gewundert, weil halt sowohl Tirreno Adriatico war ja auch echt bescheidenes Wetter. Und es hat bei uns eine große Diskussion entfacht. Jakob Fuglsang, mein dänischer Teamkollege, hat irgendwann einfach gesagt, weißt du, was ich nicht verstehe? Warum machen die eigentlich nicht, das ist ein gutes Thema für Radsport verbessern, den Kalender komplett ändern. Er hat gesagt, mach Tour d'en Ander einfach im März und dann machen wir denselben Kalender, aber wir rücken alles 2 Monate nach hinten. Das heißt, wir fahren im November noch Rennen, weil meistens ist jetzt im November das Wetter eh total gut und schön und wir fahren halt bis Ende November und dann ist einfach Dezember der Off-Season-Monat und nicht mehr der Oktober. Und dann rücken wir alles so 2 Monate nach hinten. Und vielleicht entstrafft man das Ganze auch noch, sagt ein paar Rennen ab, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Aber er sagt so, dieses im März Rennen fahren, das geht mir so auf den Sack. Weil ja, Januar, Februar ist halt wirklich noch meistens so wie bei mir Tour d'en Ander oder UAE Tour. Aber spätestens so im März holt einen die Realität dann so richtig ein. Und deswegen für mich ist März auch mal so mental mit der schwerste Monat. Und ich kann jetzt auch sagen, auch bei Paris-Nizza, da war das erste Mal dieses Jahr, ich habe mich aufs Rennen gefreut, aber ich bin da auch hingefahren und dachte mir so, yo, ist schon richtig, richtig doll gerade. weil ich glaube, Ende Paris-Netz habe ich mal zusammengerechnet, dass ich in den ersten 10 Wochen vom Jahr so 7,5 Wochen unterwegs war mit Marbella-Trainingslager und Südafrika-Trainingslager und UAE-Tour 1,5 Wochen, 3 Tage zu Hause direkt nach Paris-Nizza. Und selbst jetzt waren es eigentlich wieder nur 3 Tage zu Hause, jetzt geht's nach Belgien für 4 Tage. Also das Frühjahr ist schon richtig, richtig doll. Das zerrt so ein bisschen an den Nerven gerade. Aber Licht am Ende des Tunnels ist ja zu sehen, weil jetzt sind es meistens nur noch ein Tagesrennen in Belgien. Die sind natürlich alle super, super schwer, aber trotzdem hat man so ein bisschen, es ist keine Rundfahrt, wo man dann wochenlang weg ist. Und
als Kölner auch schnell daheim.
Das stimmt. Als Kölner ist es nicht weit mit Zug oder Auto. Und zum Sportlichen kann man, glaube ich, sagen, war Paris-Nizza definitiv eine Steigerung zur UAE-Tour. Rein ergebnistechnisch ganz klar. Also wir hatten ja nur 2 richtige Sprints. Im ersten war Aki 9. Im zweiten Sprint war Aki 3. Das heißt, es war das erste Podium auch für uns. Und das war mal auf jeden Fall in die Richtung, wo es hingehen soll. Wir hatten ein bisschen Unglück oder Pech, kann man sagen, dass Michael Schwarzmann, wichtiger Bestandteil des Leadouts, ist halt nach 2-3 Tagen hatte sich eine fette Erkältung eingefangen und hat dann auch pausiert. Das heißt, uns hat einer im Leadout gefehlt, aber trotzdem war Paris-Nizza für uns, glaube ich, eine super Rundfahrt, um nochmal natürlich deutlich intensiver als UAE-Tour und Bergetappen oder hügelige Etappen, auf denen man tief gehen konnte, um nochmal die Form zu verbessern. Und in den Sprints, der erste Sprint hat so semi-gut geklappt, das Teamwork, der zweite Sprint hat ganz gut geklappt.
Ja, aber ganz ehrlich, der erste Sprint, das war ja auch, also glaube ich, wahrscheinlich im Vergleich mit den ersten Etappen bei der Tour, mit das hektischste Finale, was ich mir hier angeschaut habe. Also das war ja verrückt. Ja. Da sind ja wirklich die Teams von rechts nach links und von links nach rechts. Und irgendwie waren alle überall. Und am Ende hat man dann ja auch gesehen, dass dann jemand wie Trentin, der halt dann einfach, glaube ich, seinem teilweise ja sehr jungen Team einfach gesagt hat, Jungs, egal was passiert, wir bleiben erstmal rechts, da wird schon aufgehen, dass die sich dann wirklich mit diesem, die Ruhe und die Linie halten, dann durchgesetzt haben.
Ja, definitiv. Also wir hatten denselben Plan auf der linken Straßenseite und wir waren eigentlich perfekt positioniert hinter DSM an Position 5, 6 im selben Moment, wo Tudor rechts losfährt und großen Respekt an Tudor, die haben da super Finale gefahren. Aber als Tudor losfährt und wir dachten so perfekt, jetzt reagiert DSM, hat DSM einfach nie reagiert. Also wir waren dann dahinter und dachten so, ja okay, jetzt sind wir innerhalb von ein paar Metern von Position 6 auf Position 30 zurückgespult worden und auf der linken Seite eingebaut. Dementsprechend war Aki dann einfach zu weit hinten, als der Sprint losging. Aber er ist auch beeindruckend auf Platz 9 gefahren, von wo er kam, war das echt krass. Und ja, der zweite Sprint war auch eigentlich den ganzen Tag super Teamwork um Aki herum. In den letzten Kilometer haben wir ihn dann ans richtige Hinterrad gebracht. Ich war auch schon dann gut breit und war noch bei ihm, aber der war bei Mats Pedersen am Hinterrad und da habe ich auch gesagt, gut, einen besseren Leadout als Pedersen werde ich auf gar keinen Fall fahren. Der sitzt an dem Rad, wo er sitzen muss und dann hat er einen super Job gemacht und war halt hinter Olaf Koy und Mats Pedersen, 2 Weltklassefahrer, 3. Nee, von daher war das, würde ich sagen, sehr, sehr hart mental und körperlich, aber trotzdem eine Woche, die uns, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall gut helfen wird. Aber trotzdem ist es, ich glaube, ich sage jedes Jahr dasselbe hier im Podcast, deswegen kommt man sich so ein bisschen blöd vor, aber es ist halt wirklich so, dass auch dieses Jahr, nachdem ich so mit den besten Winter meiner Karriere hinter mir habe, fährt man ein Rennen wie Paris-Nizza und denkt sich, alter krass, ich fahre wieder neue Bestwerte, aber ich bin wieder mit denselben 20, 30 Fahrern hinten abgehangen. Und ich glaube, ich hatte ja mal einen Tag bei Instagram eine Story gepostet, da bin ich auch irgendwie, ich glaube, die Etappe über fast 270 Durchschnittswatt gefahren, über 5 Stunden und über 5 und 10 Minuten wirklich auch für mich beeindruckende Werte gefahren. Und ich hatte eine halbe Stunde Rückstand zum Sieger und war einfach so 80 Kilometer vom Ziel, war so, okay, jetzt ist Gruppetto-Time, so jetzt trainieren wir nach Hause oder fahren das Ding irgendwie zu Ende. Und ja, wo ich mir auch einfach denke, Alter, krass, ich denke irgendwie selber bei mir, okay, ich mache einen Schritt nach vorne Und dann realisiert man, okay, alle anderen haben 2 Schritte nach vorne gemacht. Und das ist das Gefühl, was man irgendwie dann doch wieder hat.
Ja, also es war ja jetzt auch, finde ich, von außen, auch, also es ist ja immer krass zu sehen, wenn die Saison losgeht und es geht dann halt auch in die Berge, wieder diesen Shift bei den GC-Fahrern zu sehen, dass man dann auf einmal merkt, so ein Roglic kassiert, auf einmal, weil dann halt einfach so ein Matteo Jorgensen vorne wegfährt.
Ja, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine interessante Saison, die bevorsteht. Und ja, wahrscheinlich wieder ein paar
Performances, die
uns beeindrucken werden.
Ja, die Leistungsdichte ist auch einfach so krass. Ich saß irgendwie abends als wir Freitagabend nach Hause geflogen sind, saß ich mit Aki am Flughafen und wir haben da auch so drüber geredet, wo er gesagt hat, ey, das war halt diese Freitagsetappe, da bin ich die beste Stunde und die besten 90 Minuten dieses Jahres gefahren und ich war teilweise abgehangen und bin wieder zurückgekommen, und bin halt nur im Feld mitgefahren. Und er sagt auch so, an dem ersten Berg, wo ich halt wie gerade erwähnt, mit 3-4 Fahrern hinten abgehangen war Aki, glaube ich, eine Gruppe vor mir mit 10-20 Mann und er meint so, ey, wir sind da richtig schnell hochgefahren und das Feld war einfach noch so 120 Mann groß. Also die waren auch alle am Limit, aber die haben alle trotzdem so einen Standgas, dass sie halt alle dranbleiben können und so ein Ekeltempo mitfahren können. Und dann fühlt man sich halt ja umso beschissener, wenn man dann halt einer der 10, 15, 20 Fahrer ist, die halt nicht mitfahren können. Und da denke ich mir auch so, da meinte Aki auch so, ey, vor 5 Jahren wäre bei dem Tempo vorne 20 Mann, 30 Mann über den Berg drüber gefahren, jetzt sind es 120. Also einfach, diese Leistungsdichte ist so brutal im Feld.
Ja, vor allem, weil Aki ja jetzt auch niemand ist, der schlecht bergauf kommt. Also,
nee, der fährt super berghoch.
Gerade, was war das, Giro vor 2 Jahren? 2 Jahren? Wo er ja auch gezeigt hat, eigentlich, wie gut er bergauf kommt. Und ja, dass der dann halt auch sagt, ja, also das Tempo kann ich dann auch nicht mehr mitgehen.
Ja, ja, es war
schon. Sagt schon auch viel.
Ja, nee, aber ansonsten glaube ich schon, war jetzt von unserem letzten Podcast, den wir Ende Februar aufgenommen haben, würde ich sagen, waren ja so die 2 großen Rennen im Männerradsport zumindest, und zwar Tirreno Adriatico und Paris-Nizza. Beide gehen an Team Visma Lisebike. Einmal Matteo Jorgensen, wie du gerade gesagt hast, gewinnt Paris-Nizza und Jonas Vingegaard, ja, der hat irgendwie auch mit der Konkurrenz gespielt bei Tirreno Adriatico. Props da an Phil Bauhaus, der wirklich einen sehr chaotischen Sprint gewinnt. Und ansonsten fand ich da halt auch, zumindest da die Sprints fand ich spannend, weil Jonathan Milan 2 gewinnt und Phil Bauhaus 1 und Jasper Philipsen 1. Das heißt, da war noch so ein bisschen Abwechslung drin. Zumal ja irgendwie bei Paris-Nizza hat 2-mal Olaf Koy gewonnen und 1-mal Avid de Klein in den Sprints. Und ja, sonst so dominieren halt UAE und Team Visma Lisebike, muss man schon ganz klar sagen. Da hat sich relativ wenig geändert.
Ich überlege gerade, wir haben Vorstrade aufgenommen, oder? Ja, wir haben Vorstrade.
Ja, wir haben Vorstrade aufgenommen. Also das ist ja, da können wir auch drüber reden. Ich glaube, wir haben noch 2 heiße Themen. Das ist einmal das Helmgate.
Ja.
Da haben mir schon ein paar Leute geschrieben, dass sie sich auf den Rant freuen. Ja, aber ich kenne deine Meinung dazu noch gar nicht. Vor allen Dingen, das interessiert mich natürlich auch. Und natürlich auch Strade Bianche und Tadej Pogacar, sein Auftritt, hat ja auch polarisiert wie Sau. Weil ich glaube, da gibt es auch so 2 Lager. Die einen, die das total crazy und fantastisch finden. Und die anderen, die halt sagen, boah, es war halt schon brutal langweilig. Welches Team bist du, Tanja?
Weil ich einfach Pogacar-Fan bis in die Haarspitzen bin. Fand ich crazy und beeindruckend und eher nicht langweilig. Aber ich habe mir auch nicht das Rennen in voller Länge angeschaut. Dann ist natürlich auch immer einfach zu sagen, es war nicht langweilig. Ich habe aber noch kurz eine Frage, bevor wir in die eher Eintagesrennen einsteigen und auch in die Frauenrennen. Ihr hattet Hugo Hofstetter dabei, der ja an sich auch so tendenziell Sprinter ist. Ist der fester Bestandteil von eurem Leadout oder war der jetzt eher so Flyer oder sollte der jetzt eher gucken, was geht? Oder weil das habe ich mich nämlich gefragt, als ich dann auch gesehen habe, irgendwie, ich glaube, er kam, als Pascal auf 9 reinkam, kam er irgendwie auf 12 rein oder sowas. Also was war seine Funktion?
Also genau, das hat geändert im Rennen. Also Hugo ist das Rennen gefahren, ähnlich wie Aki und ich zur Vorbereitung und Formaufbau für die belgischen Rennen auch. Und dann ist Hugo halt, ja, wie du gerade sagst, er kann eigentlich selber sprinten. Und er ist auch vom Körperbau jetzt vielleicht nicht gerade der größte Fahrer, wo man im Leaderzug sagt, geil, ich habe voll Bock hinter Hugo zu fahren, weil ja, da hat man halt nicht viel Windschatten dahinter. Von daher haben wir ihn im ersten Sprint so genutzt, dass er sozusagen der war, der Aki das Hinterrad frei hält. Und falls wir mit dem Leadout zu früh dran sind oder ein Mann fehlt, dass Hugo sozusagen von hinten von Akis Hinterrad hätte einspringen können. Das war der Plan. Das ist natürlich dann in diesem kompletten Chaos alles so semi-gut aufgegangen, beziehungsweise gar nicht aufgegangen. Aber genau, da hatte er schon so eine kleine freie Karte halt, so ein bisschen Aufpasser von Aki am Hinterrad plus, je nachdem wie es dann läuft, Aki anfahren oder selber sprinten. Und im zweiten Sprint, da hat ja Michael Schwarzmann dann gefehlt, da war Hugo schon Bestandteil des Leadouts, da hat er auch super geholfen, einen guten Job gemacht. Ja, das war Hugo Hofstetter, seine Aufgabe. Und jetzt in Nokere wird er auch wieder am Start sein und ich glaube auch sowas wie ein Co-Kapitän sein, weil jeder, der die Rennen in Belgien kennt, weiß ja auch, dass wenn man da nur auf eine Karte setzt, das kann halt auch Fluch und Segen zugleich sein, weil wenn der mal in einem blöden Moment Platten hat oder stürzt oder einfach abgehangen ist, ja, dann ist es immer gut, noch andere Karten im Feuer zu haben. Andere Schwerter, andere Karten im Feuer zu haben, ist auch gut. Karten verbrennen im Feuer einfach. Gutes Sprichwort. Andere Karten im Feuer.
Ja, sehr gut. Dann hat sich diese Frage für mich auch gelöst. Dann, ja, lass uns zurückkommen zu Strade und erstmal mit, weil wir gerade schon bei den Männern festhängen, mit Pogacars Performance weitermachen. Wie gesagt, ich fand es eher wieder beeindruckend und ja auch irgendwie das so ein bisschen, was man erwartet mittlerweile von ihm. War ja beim letzten Strade jetzt auch nicht so anders.
Ja.
Wie war es für dich?
Also ich bin ja auch Pogi-Fan und fand es auch beeindruckend und ja, einfach, also einfach allgemein, Strade Bianche ist wirklich ein Rennen, wo ich als Profi-Rennfahrer sage, muss ich nicht unbedingt mitfahren, das Profi-Rennen, aber das wäre tatsächlich ein Rennen, wo ich mir denken würde, boah, hätte ich da Bock, das Gran Fondo mitzufahren oder auch am Straßenrand zu stehen, weil Freunde von mir, Lukas Piel und Felix Görgens und Nick Wagenmann, die waren halt an der Strecke und das machen die seit 2-3 Jahren schon. Das sah halt richtig, richtig cool aus. So dieser ganze Strade-Flair, der sich über 2-3 Tage aufbaut, wenn die Teams da durchfahren, erstmal das Recon fahren und dann halt auch an dem Renntag, was halt auch cool ist, weil erst kommen die Frauen durch, dann kommen die Männer durch. Also ich glaube, es ist wirklich halt ein Rennen, wo ich in der Zukunft mal sagen werde, yo, das Wochenende halte ich mir frei, da mache ich mal einen Urlaub und besuche das Rennen mal. Und mir ist halt auch einfach aufgefallen, und das fand ich wieder cool, dass so auch Daniel Oss und Peter Sagan waren da mit ihrem Ausrüster, mit Sportful, genau, das habe ich bei Julian Tetriganti von 8000 Watt gesehen. Dann, wie gesagt, waren die eben erwähnten Freunde von mir da. Dann war bei meinem Team war Turbo, Marc Heinrich, sozusagen der Junge, der sonst immer von mir so die Drohnenaufnahmen macht, der war für Israel Primatech, für mein Team im Einsatz und hat für die auch Drohnenvideos gemacht und einfach Social Media Content erstellt. Der war auch total geflasht davon und von daher waren so viele Leute, denen ich persönlich irgendwie folge und ja, die waren da und haben alle eine gute Zeit gehabt. Von daher war das bei mir so, dass ich mir wirklich dachte, ich habe voll Bock, bei diesem Rennen mal dabei zu sein, aber nicht als Rennfahrer, weil das Rennen liegt mir halt wirklich gar nicht. Aber ich glaube, das ist halt, ich habe meine Toskana genau in der Region Urlaub gemacht. Mein Papa schwärmt immer sau von diesem Leroica-Rennen. Also das ist schon, glaube ich, sehr, sehr magisch, dabei zu sein. Und um den Bogen jetzt wieder so ein bisschen zu schließen zu Pogi, ich war halt wirklich begeistert davon, einfach so den Mut zu haben, so weit vorm Ziel zu attackieren, das so durchzuziehen, war krass. Gleichzeitig hat es mich natürlich auch ja so ein bisschen sprachlos zurückgelassen, weil ich das natürlich auch dann irgendwie so direkt in meine Welt so ein bisschen reinnehme oder mir denke, okay, wenn ich jetzt dieses Rennen gefahren wäre, wo wäre ich da ungefähr gewesen? Und da muss man, glaube ich, realistisch sein, dass es höchstwahrscheinlich ein Did-Not-Finish gewesen wäre oder halt wirklich so mit 20, 25 Minuten Rückstand ins Ziel reinfahren, irgendwie so da wäre es gewesen und durchbeißen mit einem großen Rückstand. Und wenn man dann halt weiß, wie hart das für mich persönlich gewesen wäre und gleichzeitig sieht man diesen Jungen vorne da rumfahren und die steilen Berge hoch lachen und man denkt sich, Junge, der fährt jetzt ewig lang alleine, okay, so ein bisschen kaputt sah am Ende aus, aber jetzt auch nicht komplett und lacht dann immer noch und winkt und denke mir so, Alter, das ist einfach so eine andere Welt, wie der fährt. Dann dachte ich mir halt schon so, okay, krass, also ich weiß gar, also mein Gedanke war wirklich, also ich habe zwar total Bock, nochmal die Tour de France zu fahren, aber wenn das zum Beispiel das Niveau da ist, dann weiß ich wirklich nicht, ob ich da irgendwas zu suchen habe. So ehrlich muss ich sein, das war schon auch mein Gedanke.
Ja, ja, das verstehe ich natürlich. Ich meine, ich gucke es mir halt nicht an aus dem Konkurrenzgedanken. Das entspannt durchaus. Ja, ich muss auch sagen, Strade wirklich mit eins der schönsten Rennen. Ich war ja auch erst, als ich ausgewählt wurde dafür, habe ich gedacht, so, was soll ich denn da? Aber als wir dann da ankamen und wie schön einfach dieses Umland ist und die Toskana, wie gut das Essen auch ist. Und das Rennen an sich war dann für mich natürlich auch persönlich deutlich besser, als ich es gedacht hätte. Aber es hat halt einfach auch ultimativ viel Spaß gemacht, weil es halt so szenisch ist. Und am Ende, ich bin dann irgendwie, ich glaube 25 vor Schluss aus der Gruppe raus abgeschissen beziehungsweise gestürzt. Und dann war mein Rest, der mit mir auf dem Boden lag, auch abgehängt, aber auch dann konnte man es halt einfach noch genießen, weil einfach die Einfahrt in die Stadt, diese verbleibenden Gravel-Sektoren einfach voll sind mit Zuschauern und einfach so szenisch sind, ja. Dass es halt egal, wo man das Rennen zu Ende fährt, einfach ja, sich lohnt und ein Erlebnis ist. Beim Frauenrennen muss ich sagen, wahrscheinlich die beeindruckendste Performance Kristen Faulkner. Natürlich auch gleichzeitig die dümmste. Also, wo man ja, einerseits will man ihr keine Vorwürfe machen, weil sie natürlich auch noch nicht wie eine Lotte Kopecky irgendwie auf dem Fahrrad sitzt, seit sie ein kleines Kind ist. Aber man muss sagen, jetzt ist mittlerweile auch ihre, lass mich rechnen, wahrscheinlich fünfte Profisaison oder vierte Profisaison. Also ich finde, auch dann sollte man es schon so jetzt ein bisschen gelernt haben, zumindest. Also dass man in der Gruppe bleiben kann, einfach auf einem technischen Abschnitt. Ja. Oder auch dann zu lernen, dass wenn man, die war ja wirklich abgehangen, sodass man sie in der dritten Gruppe nicht mehr gesehen hat. Und dann ist sie einfach wieder in die erste Gruppe reingefahren. Und anstatt dann einfach zu sagen, okay, ich setze mich jetzt da hinten drauf und save alles fürs Finale, wo sie dann noch meiner Meinung nach wahrscheinlich sehr sicher aufs Podium hätte fahren können, fährt die dann die ganze Gruppe wieder ans Feld ran oder fährt die ganze Gruppe wieder, versucht die ganze Gruppe wieder ranzufahren an die zwei Ausreißerinnen und wird dann irgendwie aus der 7er-Konstellation Sechste. Oder aus der 6er-Konstellation Sechste. Und gleichzeitig natürlich wirklich dieses wieder ranfahren zeigt natürlich, die ist mit Abstand die stärkste Fahrerin. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, von den, ich dann auch mit Männerprofis gesprochen hat, von den Wattwerten könnte die im Männerfeld mitfahren, problemlos. Aber, und deshalb kann die ja auch sowas zufahren. Also das ist ja auch, die kann dann natürlich ja, im Frauenrennen so eine Lücke wieder zufahren, weil die einfach das Standgas hat. Und das dann eigentlich, also die müsste eigentlich vom physischen her, müsste die alles gewinnen. Die müsste eigentlich Rennen so fahren wie Pogacar.
Ja. Ich denke mir, so Fahrertypen gibt es ja bei den Männern auch. Und dann denke ich mir auch immer so, also bei mir ist es ähnlich wie bei dir, dass ich dann gar nicht so Respekt vor dieser Stärke habe, sondern diese dumme Fahrweise, das so für mich so runterzieht, dass ich mir so denke, Alter, ey, wenn ich deine Beine hätte, ey, ich würde alles gewinnen, so, weißt du? Und dass man sich so denkt, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du so stark bist, aber wirklich taktisch dann so schlecht, dass das Ergebnis ist. Und ein 6. Platz bei Strade Bianchi und letztes Jahr war sie der 3. ist ja wirklich super krass und aller Ehren wert. Aber wenn man einfach so weiß, wie man seine Stärke, wenn man nicht weiß, wie man seine Stärke einsetzt, ist das halt auch mal für mich so, ja, so vergeudet, ne? Und dann denke ich mir auch immer so, ja, dann irgendwie hast du es dann auch nicht verdient, so stark zu sein, wenn du nicht damit weißt, umzugehen.
Ja, und vor allem, dann gibt es ja immer noch so zwei Aspekte oder mehrere Aspekte. Das kann ja gut sein, weil man seine Stärke noch nicht erkennt oder weil man die Selbstsicherheit und die Ruhe noch nicht hat im Rennen und dann vielleicht, ja. Ich meine, junge Fahrer tendieren ja dann auch mal dazu, zu überziehen. Aber erstens, sie ist nicht mehr die Jüngste, also vom Alter her. Das heißt, da sollte sie schon einfach Lebenserfahrung mitbringen. Mittlerweile bringt sie auch einfach Rennerfahrung mit. Aber die hat sich auch in ihrem dritten Jahr immer noch damit rausgeredet, dass sie Anfängerin ist. Und dann immer gesagt, ja, ich kann das alles nicht, weil ich Anfängerin bin. Und dann ist sie halt einfach auch so beratungsresistent. Also man sagt zu ihr, fahr auf keinen Fall von vorne. Dann ist das Erste, was man nach 5 Minuten im Teamradio hört, ist, Kristen, please stay out of the wind. So. Und dann denkst du nur so, Digga, hast du mir überhaupt zugehört? Also,
ja, deshalb, das fühle ich. Also beratungsresistent ist auch für mich schwierig, damit umzugehen, wenn man so Teamkolleginnen oder Teamkollegen hat. Weil da denkt man sich auch einfach so, okay, ich kann es auch sein lassen, dir Tipps zu geben.
Genau.
Kann ich mir sparen.
Genau.
Kann ich mit der Wand reden.
Deshalb, ich erkenne an, dass es auf jeden Fall die stärkste Performance war, die natürlich so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist. Ich glaube, wenn man nicht konstant auf sie geachtet hat, ist einem das vielleicht gar nicht aufgefallen. Dann natürlich trotzdem grandiose Performance von Kopecky, also wie die dann einfach da weggestiefelt ist, da kam ja auch gar nichts mehr von Longobardini dagegen. Ich dachte kurz, ich weiß nicht, ob das dann so ein Schauspieler-Move war, aber ich dachte für einen kurzen Moment, als Longobardini sie auch durchgewunken hat und sie hat nichts gemacht, dachte ich so, ist sie jetzt platt? Oder ist sie jetzt einfach, pokert sie jetzt einfach nur? Und habe dann trotzdem auf sie gesetzt, meine Wette gegen Lennart gewonnen, will ich hier mal im Podcast erwähnen.
Sehr gut.
Und hat man einfach eindrücklich gesehen, geil, dass sie aktuell auch zu den Top-Fahrerinnen, ach, muss man ja nicht erwähnen.
Berghoch auch vor allen Dingen.
Berghoch auch, genau.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte immer, Lotte Kopecky von der Bahn, klar, die ist stark im Sprint, aber dieses typische Vorurteil, ja, lass die mal ein hartes Rennen fahren, aber das hat die ja komplett weggemacht mittlerweile, UAE-Tour, ja. Wie sie da den Jebel Hafet hochgefahren ist, den Berg, der ist halt wirklich echt lang und steil, da ist sie ja bei den Bergfahrerinnen, hat sie ja die dominiert, wo ich dachte, okay, krass, die ist auch einfach super stark und wie du sagst, ich habe mir das Finale der Frauen auch angeschaut und dachte mir, ähnlich wie du, dachte ich mir, okay, die pokert jetzt ein bisschen und man sieht sie dann so die Beine ausschütteln, nochmal umgucken, gar keinen Stress haben und man sieht ja so eine Elisa Longobardini, die hat das halt mega gestresst und Lotte Kopecky halt eiskalt, die weiß, die ist italienische Meisterin, die ist halt Italienerin, das Rennen bedeutet ja wahrscheinlich wahnsinnig viel, die fährt im Zweifel schon, die will ja auch nicht eingeholt werden und ihren zweiten Platz abgeben, so.
Ja.
Und das dann einfach auch mal so eiskalt auszuspielen und am Hinterrad zu bleiben, dann einfach eine Attacke zu setzen und das Ding zu gewinnen. Ich fand's cool. Mir gefällt es, wenn man auch taktisch schlau einfach fährt und taktisch gut agiert. Und für mich ist so Lotte Kopecky jetzt so ein bisschen im Frauenradsport das, was Tadej Pogacar im Männerradsport ist. Also wirklich, ich freue mich immer total, wenn die gewinnt und auch einfach Riesenvorbild, glaube ich, für den Frauenradsport im Allgemeinen. Deswegen kann man das auch nur supporten. Finde ich richtig gut.
Ja, und ich glaube halt auch, das ist halt doch auch einfach diese, also das Taktische und dieses Coolbleiben ist halt auch das, was einem, glaube ich, das Bahnradfahren und das viele Bahnfahren einfach bringt.
Voll.
Weil gerade du fährst eine Elimination Race, du fährst ein Punktefahren, du fährst eigentlich jedes Mal ein Finale innerhalb des Rennens und das sieht dann von außen vielleicht nicht so aus, aber das fühlt sich dann innen ja trotzdem so an, weil du weißt ja, okay, wenn ich jetzt rausfliege, bin ich raus. Das heißt, du musst ja trotzdem bei jedes Mal eigentlich wie bei einem Finale nachdenken, so wie fahre ich es an, wo fahre ich es an, was mache ich? Und dass du dann halt, wenn du das wirklich tausendfach machst, deutlich abgebrühter bist als jemand, der halt eher seltener in die Verlegenheit kommt bei einem Straßenrennen. Vollkommen
klar,
verständlich.
Ich weiß noch, mein Papa hat immer zu mir gesagt, du musst so Radrennen sehen, musst du wie ein Spiel. Es ist einfach wie ein Spiel. Du machst immer wieder dieselben Abläufe und mal gewinnt man, mal verliert man, aber umso öfter man hat zum Beispiel, deswegen immer so ein Finale fahren zum Beispiel, meinte er, nimm jedes Finale mit, was du fahren kannst, weil es übt dich einfach und das ist halt wirklich dann ist Radsport auch nichts anderes zu einem anderen Beruf oder einer anderen Tätigkeit. Dinge, die du andauernd machst, die du immer wieder wiederholst, da wirst du natürlich besser da drin. Also so dieses Ding einfach üben, 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 so ist es halt auch wirklich auch im Radsport. Ne? Umso mehr Sprints du fährst, umso mehr so öfter du ins Finale von einem Rennen kommst und daran teilnimmst, umso mehr Erfahrung hast du natürlich einfach. Und dann wirst du einfach immer besser und einfach routinierter da drin und weißt mittlerweile einfach, okay, anstatt jetzt nochmal hier rechts im Wind vorbeizufahren oder nochmal vor der Kurve loszusprinten, bleibe ich jetzt einfach an dem Hinterrad sitzen hier, wo ich gerade bin, weil das ist ein gutes Hinterrad, das bringt mich schon dahin, wo ich hin will. Und so Sachen, die lernt man halt einfach.
Ja, voll. Ist auch nicht anders als jetzt das, was ich jetzt mache, weil ich habe ja auch gemerkt, so letztes Jahr bei einer kleinen OP, ich habe mich meistens nicht mal hingesetzt, und im Stehen irgendwie das Protokoll geschrieben, total gestresst, ja, weil mich alles gestresst hat. Und jetzt bin ich halt eher so an dem Punkt, wo ich dann weiß, okay, wenn das passiert, mache ich das, wenn das passiert, mache ich das, ja, wenn dieses passiert, mache ich jenes. Und
ja, mittlerweile isst du Spare Ribs und rauchst im OP.
Ja, also absolut.
Komplett entspannt.
Absolut.
Oder wie letztes Mal auf WhatsApp, wo wir geschrieben haben und du meintest, ich melde mich gleich und dann hast du mir ein Foto geschickt aus dem OP.
Ja, aber da habe ich dann halt auch, also ich kann dann wohl kurz reagieren, aber ich kann dann jetzt auch nicht ausholen. So, ich kann jetzt auch nicht schreiben, so, ja, okay, Rick, folgendes. Sondern deshalb habe ich dann geschrieben, so, ich melde mich.
Ja. Oder, was die meisten auch nicht wissen, dass wir auch schon ein, zwei Mal haben wir im OP schon Podcast aufgenommen. Dann meinte Tanja, jetzt passt gerade ganz gut. Die ist sediert, eine Stunde habe ich Zeit, lass Podcast aufnehmen.
Ja, genau.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler im Laufen und Radfahren. Auch beides kombiniert ist kein Problem. Wie funktioniert Enduko? Das erkläre ich euch jetzt. Importiert einfach eure Trainingshistorie über Drittanbieter wie zum Beispiel Garmin oder Strava. Ihr könnt natürlich aber auch ohne Trainingshistorie anfangen. Dann beantwortet ihr noch ein paar Fragen zu euch selbst und euren Zielen. Und dann wird euer individueller Trainingsplan erstellt, basierend auf eurem aktuellen Stand und euren Zielen. Der Trainingsplan richtet sich nach euren Wettkämpfen und je nachdem wann und wie viel Zeit ihr in der Woche habt. Um eure Tagesform zu berücksichtigen, gebt ihr kurz Feedback, wie ihr euch fühlt und dann wird euer Training für den heutigen Tag darauf basierend angepasst. Enduko nennt das den Feeling-Faktor. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr Anpassungen jederzeit ganz easy per Drag-and-Drop-Funktion innerhalb einer Woche vornehmen. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch aber super individuell. Jetzt ganz neu bei Enduko ist die Möglichkeit, mit deinem digitalen Trainer zu chatten. Das Team hinter Enduko ist davon überzeugt, dass gutes Personal Training einen individuellen Trainingsplan mit effektiver Kommunikation zwischen AthletInnen und TrainerInnen kombiniert. Der zweite Teil dieser Formel nennt sich Enduko Coach Squad. Eine Gruppe von digitalen Trainern, die euch mit Rat und Tat bei eurer persönlichen Trainingsreise begleiten. Mit der Coach Squad möchte euch das Team von Enduko ein noch besseres Verständnis für euer Training vermitteln, um euch besser beim Erreichen eurer persönlichen Ziele zu unterstützen. Und tatsächlich geben 66% der Nutzer von Enduko an, dass sie dadurch einen Mehrwert für ihr Training haben. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon einmal bei Enduko wart. Alle Neukunden bekommen mit dem Code RICK24 statt der 2 Wochen Probezeit 4 Wochen für free. Den Code plus Link zu Enduko gibt's in den Shownotes. Haut rein und viel Spaß beim Training mit Enduko. Werbung Ende. Ach ja. So, wir haben hier schon wieder fast eine Stunde. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Deswegen will ich eine Sache zuerst sagen, die mir sehr positiv aufgefallen ist. Und da will ich mal die ASO oder wer auch immer das Ganze gedreht hat, sehr, sehr loben. Und zwar beim Teamzeitfahren bei Paris-Nizza. Wir waren das erste Team, was gestartet ist. Dementsprechend hatten wir dann viel Zeit, die anderen Teams denen zuzuschauen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, sag mal, was sind das eigentlich für übertrieben geile Aufnahmen, die da machen? Und dann dachte ich mir, das kenne ich doch. Und die haben halt einfach beim Teamzeitfahren so die erste Hälfte der Teams sind wir so losgefahren neben einem Fluss. Und dann ist halt einfach immer so eine Drohne von ganz oben abgekippt und ist so runtergestochen auf die Fahrer zu und hat dann das Team dann sozusagen verfolgt. Im zweiten Teil der Strecke war das in der Abfahrt von einem Berg, haben die das nochmal gemacht. Und ich dachte mir einfach so, ja man Leute, das ist die Zukunft von Radsportübertragung. Einfach viel mehr mit geilen Drohnenfilmen, das sieht halt so krass aus. Und wurde dann auch, zumindest bei mir wurde das dann 2-3 Mal auch angezeigt, bei Eurosport und Co., dass die einfach diese coolen Aufnahmen gezeigt haben. Und ja, wer mir auf Insta folgt, der weiß, dass ich auf sowas stehe und coole ästhetische Aufnahmen. Von daher hat mich das irgendwie mega gefreut, dass das auch in der Fernsehübertragung mittlerweile passiert. Und ich hoffe, das wird halt mehr und mehr und mehr.
Wahrscheinlich abgeguckt im Cross-Sport. Also Cross.
Ja.
Cyclocross.
Aber das war wirklich richtig cool gemacht. So ehrlich kann ich auch mal sein hier. Ich dachte dann, weil mittlerweile mein Props an meine Mom, die hat hier Discovery Plus Abo abgeschlossen, dann kann man irgendwie 2-3 Accounts auch eine Login geben, dass die mitgucken können. Und dann habe ich mir das halt auf der App angeschaut und dachte mir, Profi wie ich bin, ich mache eine schöne Bildschirmaufnahme von der geilen Drohnenaufnahme, dann habe ich direkt ein Reel. Stellt sich heraus, Bildschirmaufnahmen werden geblockt,
ja,
von der App.
Hat man nur,
das heißt, ich kann überhaupt,
ja.
Ich kann da, das war bei GCN deutlich besser. Da konnte ich mich, wenn ich mal einmal im Rennen mal eine gute Szene hatte und ich war auf Kamera, konnte ich die wenigstens rausfilmen und die auf Social Media posten. Ja, das wird mir auch genommen.
Ja,
danke, Ampel, ey. Danke, Ampel.
Du musst halt so machen wie früher eigentlich. Du musst dann vom Bildschirm abfilmen, die hochqualitativen Bilder.
Ach ja.
Aber lass uns noch ganz kurz, bevor du jetzt hier einen Knopf dran machst, noch zumindest über die 2 Eintagesrennen, die Lorena Wiebes für sich entscheidet, sprechen.
Ja.
Die auch eben mit diesen Siegen wieder gezeigt hat, wie sie sich eben auch entwickelt hat als Fahrerin. Auch vor allem bei SD-Works. Also ich erinnere mich noch, als Wiebes zwar schon richtig viele Rennen gefahren hat und auch, glaube ich, die UCI-Gesamtwertung im Jahr gewonnen hat, aber noch an jedem Anstieg wirklich abgehängt wurde, teilweise vor mir, das muss man erstmal schaffen. Und jetzt ist sie halt eher jemand, der einfach auch aus einer reduzierten Gruppe einen Sprint gewinnt und dann aber halt einfach nochmal so dominant auch gewinnt, dass es halt wirklich beeindruckend ist. Also gerade jetzt Drenthe am Sonntag, am Bamberg, also da hat ja, ich glaube, Balsamo hat noch versucht aufzustehen, hat dann aber nichts mehr gemacht und Wiebes ist einfach spielerisch da übers Kopfsteinpflaster ins Ziel gefahren. Und letztes Mal haben wir über Talita de Jong gesprochen und ich habe ja gesagt, von der werden wir auf jeden Fall noch mehr sehen, die dann auch in Uttingen die einzige war, die, glaube ich, so ein bisschen mitfahren konnte mit Wiebes dann am Ende aus der kleinen Gruppe und Zweite wird. Also ja, mark my words, Talita de Jong auf jeden Fall, she's back. Und Wiebes wird, glaube ich, genauso wie nächstes Jahr ja unser Standard für die Sprints. Also ich, es ist ja irgendwie, natürlich ist es nie so einfach, wie man es von außen wie es von außen aussieht, jedes Rennen zu gewinnen. Aber es ist ja wirklich so, dass wenn man weiß, es geht in den Sprint, dann, glaube ich, sagt man ja, okay, Wiebes.
Ja, ja. Vielleicht auch Charlotte Kohl auch ab und an mal, aber schon meistens Lorena Wiebes, ja.
Genau,
bin ich bei
und
dir.
Vor allem, weil ich glaube, der Unterschied war doch so ein bisschen, dass Wiebes manchmal nicht so ganz den Zug an die Seite gestellt bekommen hat, was DSM so als Team, das mit dem Männerteam zusammenarbeitet, schon immer so, auch schon seit Jahren eigentlich so dialed in hat. Also der Sprintzug, ja, bei DSM stand immer.
Ja, der läuft auch super dieses Jahr, muss man echt sagen.
Und man muss sagen, jetzt macht SD-Works halt auch genau das. Also die sagen halt, okay, wir fahren jetzt einfach auch einen Sprintzug, weil wir wissen einfach, die gewinnt das Rennen, wenn wir sie richtig abliefern. Wahrscheinlich sogar, wenn wir sie nicht richtig abliefern.
Ja. Nee, bin ich voll bei dir. Ich kann leider nicht so viel Bezug. Ich habe die Ergebnisse gesehen und auch gesehen, dass Lorena gewonnen hat, aber ich konnte jetzt auf die, zum Glück hast du die Rennen geschaut und konntest mir aushelfen, weil bei mir war es wirklich so, dass ich bin Freitag noch Paris-Nizza gefahren und ich war Sonntagabend, also ich
red dich nicht raus.
In dem Rennen, wo ich teilgenommen habe, dachte ich mir, ich könnte jetzt mal gucken, wie Paris-Nizza eigentlich ausgegangen ist, Samstag und Sonntag, wie die Etappen noch waren. Ich habe das wirklich 2 Tage später erst abends dann oder den Abend, als es ausgegangen ist, mir angeschaut. Was da wie passiert ist, weil ich auch dann erstmal komplett rausgezoomt habe, als ich wieder zu Hause war.
Ja, aber auch immer deprimierend, wenn man auch noch in dem Rennen ist, aber dann bei Pro Cycling Stats nach den Ergebnissen gucken muss, weil man mit dem Finale nichts zu tun hat bei den Bergankündigungen.
Das ist 90% der Fälle ist es bei mir so. Und meistens schaue ich mir die Highlights an, dass ich dann irgendwie mir auch noch erschließen kann, wie das Ganze passiert ist.
Ah ja, und dann wollte ich noch sagen, weil wir gerade eben auch den vom Cyclocross-Sport abgeguckt. Also Puk Pieterse jetzt auch vollständig auf der Straße angekommen, wird in Drenthe Dritte und hat sich jetzt das UCI, Young Rider Jersey gesichert. Und ja, mal gucken, ob sie es noch abgibt. Also ich bin gespannt. Ich glaube, von der, die ist in Strade gut gefahren, jetzt in Drenthe gut gefahren und ist, glaube ich, sehr ungeduldig noch mit sich selbst, auf was die Straße angeht. Also war, glaube ich, auch in Strade sehr enttäuscht, dass sie dann doch nicht auf dem Podium gefinisht hat. Aber ja, ich glaube, die wird uns dieses Jahr auch noch viel Spaß bereiten.
Ja, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher, Tanja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, das große Zeitfahrhelm-Thema müssen wir noch ansprechen. Da wird mich natürlich auch deine Meinung interessieren. Was hältst du von diesem neuen Trend, sehr extravagante, große Helme zu machen? Siehe Giro und Wismar Liesebike, aber auch ähnlich natürlich schon vorher gesehen bei Uno X oder EF Pro Cycling und jetzt auch noch die Rudi Project Helme auch von Bahrain. Sind ja alle in ähnliches Kaliber, obwohl schon der Giro-Helm die Krone bei allem draufsetzt.
Also ästhetisch ist es nicht. Schön ist es auf keinen Fall. Ja, ich finde, aber es gibt halt einfach auch vieles, was ich nicht mehr schön finde. Es gibt einige Zeitfahrräder, die ich nicht mehr schön finde, weil ich die zu maschinenhaft finde und die auch zu wenig mit einem Fahrrad zu tun haben mittlerweile. Das Gleiche, was ganz manche Cockpits angeht. Ich habe jetzt letztens ein Bild von einem Zeitfahrcockpit gesehen. Und sah aus wie der Darth Vader Helm, wo ich mir so dachte, ich glaube, wenn ich die ganze Zeit da drauf runtergucken müsste, würde ich schon allein deshalb 50 Watt weniger fahren. Da bringen dann auch die ganzen Aero Gains nichts. Ich finde jetzt auch nicht, man sieht einfach bei einem Zeitfahren, man kann nicht aufrecht stehen, wenn man den Zeitfahranzug anhat. Also allein das ist ja schon eigentlich so richtig peinlich, was man ja auch Leuten außerhalb des Radsports erstmal erklären muss. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob der Helm so der Knackpunkt ist. Natürlich sieht es von außen lächerlich aus und wenn man da irgendwelche Memes dazu macht, ist es natürlich ultra witzig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das für uns so der Kipppunkt ist, wo Zeitfahren im Radsport unästhetisch wird. Ich glaube nicht, dass es sich...
Ich glaube, es hat einfach nochmal gezeigt, dass wir uns auf einem neuen Level jetzt nochmal befinden. Und ich bin da... Also ich finde, es muss halt in eine Richtung gehen. So, ich finde, so wo wir jetzt gerade sind, das ist nicht so Fleisch und nicht Fisch. So, also so, weißt du, wie ich meine? Also ich finde, entweder du bist so komplett konservativ und sagst, okay, ein Rad hat ungefähr so auszusehen, so sieht ein klassisches Rad aus, dann gibt es irgendwie ein paar ein paar Regeln, in denen man sich bewegen darf und da sind wir ähnliches Thema, wie wir schon einmal hatten, alle Teams fahren die gleichen Reifen oder es gibt halt einfach dann Limits, wie ein Rad auszusehen hat, in denen dürfen sich die Teams und die Hersteller bewegen und auch einfach, wie man rumzufahren hat, wie ein Helm ungefähr auszusehen hat. Ein Helm ist immer noch in erster Linie dazu da, dass es den Kopf schützen sollte. Und ich muss einfach sagen, ich bin einfach ein Freund der Ästhetik und würde mir halt wünschen, dass halt ein Helm irgendwie eine gewisse Richtlinie hat, wie er auszusehen hat. Und einfach normal, dass man auch zumindestens in der Außenwelt einigermaßen ernst genommen wird. Oder du gehst ins andere Extrem und sagst halt, ähnlich wie beim Triathlon, jetzt ist einfach alles erlaubt, zum Beispiel im Zeitfahren, und dann lässt du halt wirklich komplett da rumprobieren und dann wird's halt so ein, dann ist es wenigstens so ein bisschen spannend, wer mit neuen Trends oder Techniken um die Ecke kommt, um das Ganze nochmal schneller zu machen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denke ich immer Fahrersicherheit, also jetzt auch gar nicht vom Zeitfahren, aber auch im Straßenrennsport, wenn wir jetzt alle mit, wir hatten die Diskussion jetzt auch wieder unter uns Fahrern, guck mal, es gibt da in Frankreich, du fährst durch die ganzen Ortschaften durch und überall stehen diese 30er-Schilder, weißt du, Fahrgebot, und für die Autos werden halt immer mehr, da ein Kreisverkehr noch hin, hier noch eine Insel, diese ganzen Sachen passieren, weißt du, um sozusagen den Verkehr zu entschleunigen. Und das ist eine 30er-Zone, dass man mit dem Autos im normalen Straßenverkehr da nicht so schnell langfahren soll. Und da macht man dann Radrennen und wir setzen uns alle noch schnellere Helme auf, fahren noch schnelleren Reifen, ein noch schnelleres Rad und weißt du, und dann kommen wir da mit einer 65 lang geballert und also dieser ganze Aero-Wahn führt ja auch dahin, dass es immer noch schneller wird, und wenn und umso schneller alles wird, sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang, umso unkontrollierbarer ist es ja dann auch, und wenn mal ein Sturz passiert, passieren die halt leider auch alle sehr, sehr bei einer hohen Geschwindigkeit. Von daher gibt es da halt irgendwie so viele Aspekte, die damit reinspielen, aber ich habe ja auch einen Meme gemacht und mich über den Helm lustig gemacht, weil ich finde, wir sind jetzt gerade so an einem Punkt angekommen, wo selbst Jonas Vingegaard, das ist meine ganz persönliche Meinung, der Junge hat zweimal die Tour gewonnen, das ist ein absoluter Star bei uns im Sport, aber wenn er mit dem Helm um die Ecke kommt und mit so einem Aerosuit, wie du sagst, wo man so gebückt stehen muss, so, dann ist es so ein Punkt angekommen, wo, glaube ich, in der normalen Bevölkerung, wie willst du denn da ernst genommen werden? Also, ich habe auch ein Video gesehen, ein Reel, das hat mir so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen. Da sind wir auch wieder bei dem Watt pro Kilo, dass das so das Ding ist, einfach wie professionalisiert das Ganze mittlerweile ist. Der Schlaf wird getrackt. Ich habe von manchen Fahrern gehört, die geben jetzt bei ihren Teams den Urin ab, der wird gemessen, um zu schauen, wie die Urindichte ist. Das Essen wird abgewogen, Ernährungsberater. Also es geht alles so, es wird komplett alles kontrolliert mit Wattmessern und allem drum und dran, um noch schneller zu sein und um noch eine höhere Performance zu haben. Aber das geht für mich total auf Kosten von Ästhetik des Sports und Coolness des Sports, also für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und in dem Reel, was ich gerade angesprochen habe, war es einfach so, wenn du dir jetzt einen Schwimmer oder Schwimmerin, Leichtathletik, Fußball anguckst, dann oder Basketball, und du hast da diese Stars des Sports. Natürlich ist es eine andere Physik, das verstehe ich auch, aber das sind ja teilweise dann schon auch einfach sehr, sehr athletische Menschen, wo man so, schon so sagt, okay, beeindruckend, was der für einen Körper hat, wie die aussehen, so, ne? Und dann schaue ich mir den Radsport an und da muss ich halt wirklich sagen, ich bin halt teilweise, fühle ich mich richtig fett gegenüber meinen Teamkollegen, weil ich vielleicht normal aussehe und meine ganzen Teamkollegen krass abgemagert sind. Und dann denke ich mir halt so, ey, ich weiß nicht, ob dieser ganze Performance-Gedanke komplett in die falsche Richtung geht. Und das war für mich jetzt mit den Aero-Helmen halt nochmal so ein Punkt on top, dass ich mir dachte, jetzt ist halt wirklich alles egal. Wir fahren halt teilweise rum wie die Clowns. Hauptsache, es ist schneller und es dient halt dazu, dem Radrennen zu gewinnen. Und da bin ich halt manchmal an dem Punkt, dass ich mir denke, also schau mich an. Ich fahre manchmal Rennen mit Trikot-Hose, weil ich das bequemer finde. Ich habe irgendwie lange Haare, die im Wind rumwehen. Und natürlich, aus der Performance-Sicht macht es halt keinen Sinn. Aber dann denke ich mir halt wirklich auch so, ja, aber ist mir jetzt egal. So, ich will halt irgendwie, also Radfahren hat für mich was mit Ästhetik und Coolness zu tun. Das macht halt vielleicht performancemäßig dann keinen Sinn. Aber ich denke mir so, ja, aber ich will irgendwie schon auch ganz cool auf dem Rad ausschauen. Und irgendwie, das geht halt komplett so. Also ich weiß nicht, also ich fühle mich manchmal, wenn ich dann im Teambus sitze und mich so um mich rum gucke, denke ich mir manchmal so, das ist ja auch nur meine ganz persönliche Sicht, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, aber denke ich mir so, da wo ich mich als Mann oder auch als Mensch sehe und da wo dieser Sport sich hinentwickelt, das sind irgendwie komplett zwei verschiedene und konträre Richtungen manchmal, und dann sehe ich mich da auch einfach gar nicht drin. Auch wenn auch, also auch dieses Aero-Ding, dass wir alle jetzt so teilweise so diese Aero-BHs da anziehen mit diesen stromlinienförmigen Armen. Kennst du die?
Ja.
Und dann sehe ich meine ganzen Teamkollegen, die haben so BHs an dem Bus, und ich denke mir so, Alter, Leute, ey, weiß ich nicht, ey, ob den Trend gehe ich jetzt, glaube ich, nicht mit. Also dann, ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich dann da zu konservativ oder stehen geblieben. Können die Leute auch gerne mal Bezug nehmen. Aber bei manchen Dingen denke ich mir so, nee, da bin ich zu alt für, die Scheiße mache ich jetzt nicht mit.
Also du hast schon gerade angesprochen, noch bei der ganzen Entwicklung, Tubeless, das würde jetzt, glaube ich, aber auch nochmal ein viel zu großes Thema aufmachen, aber da muss ich mich dran erinnern, dass wir nächstes Mal drüber sprechen, gerade was dieses Abspringen angeht. Ich habe mich natürlich in die Recherche begeben, da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit deiner Aussage aufräumen. Aber okay. Ja, ich gehe das auf jeden Fall auch manchmal mit, dass es schon, also ich würde sagen, es geht nicht alles. Ja, es ist schwierig. Ich gebe schon zu, dass es im Profisport, würde ich sagen, geht Funktionalität schon über Optik. Also nicht Funktionalität, sondern Performance über Optik. Weil sonst wäre ich auch zum Beispiel nicht die Radschuhe gefahren, die ich bisher gefahren bin. Weil die haben einfach besser für mich funktioniert. Ich hatte keine Schmerzen, obwohl die vielleicht optisch nicht so gut waren. Das heißt, grundsätzlich gehe ich da nicht ganz mit. Aber ich tue mir dann manchmal auch schwer. Lass mich dann aber doch überzeugen, würde ich sagen. Also weißt du, wenn zum Beispiel das heißt, ja okay, ihr setzt den Aero-Helm auf und nicht den Helm, der schöner aussieht und besser belüftet ist, dann lasse ich mich vielleicht noch auf eine Diskussion ein, ob das bei einem heißen Rennen dann Sinn macht oder ob man nicht vielleicht doch eher auf die Belüftung setzt. Aber ansonsten lasse ich mich dann auch schon vom Hässlicheren überzeugen, wenn es dann der Performance gut tut. Zumindest im Profibereich. Und im Training denke ich mir so, ja, mir doch egal. Also das war ja auch, ich erinnere mich, als alle sich noch über meine Handlebar-Bag lustig gemacht haben und auf einmal hat sich dann doch jeder eine gekauft, haha. Und es dann immer hieß, ja, und dann verliert man ja auch Watts. Und dann denke ich mir so, ja gut, aber im Training ist mir das doch wurscht. Also ja. Du erinnerst dich bestimmt auch noch an die Zeit, als Leute im Winter mit Stahlrahmen gefahren sind für einen Trainingseffekt oder sich Wasser in die Reifen gemacht haben.
Irgendwas knackt gerade, Tanja, wollte ich nur kurz sagen. Irgendwas knackt gerade bei dir.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Fass mal das Mikro anders an, bitte.
Ja, aber ich rede doch nicht mit dir über das Mikro. Ich rede doch mit dir über die AirPods. Du hörst doch gar nicht, ob es knackt in meiner Aufnahme.
Doch, so, ich höre das.
Guck mal, deshalb solltet ihr, was Technikfragen angeht, euch auf keinen Fall an Rick Zabel wenden.
Ich will nur nicht, dass wieder wir Probleme haben in der Technik.
Es knackt vielleicht in meinen AirPods, aber den Podcast nehme ich übers Mikro auf. Damit hast du jetzt persönlich gar nichts zu tun.
Ah, ja. Tanja ist unbelehrbar.
Unbelehrbar.
Du bist beratungsresistent für mich.
Gerade habe ich gesagt, ich lasse mich beeinflussen. Und du gesagt, aber, du lässt dich nicht beeinflussen. Aber ja.
Nein, aber ich geb dir ja recht. Also es kommt natürlich auch auf Einzelfälle an. Ich trage immer den Aero-Helm, weil ich den schöner finde und weil er schneller ist. Das ist natürlich dann, also in so einem Einzelfall ist es natürlich dann top, aber ja, ich finde manche Dinge, da lässt sich auch über Ästhetik nicht streiten. Und ich denke mir dann halt immer so, jetzt zum Beispiel mein Freundeskreis, die jetzt gar nicht so viel mit Radsport zu tun haben, würde ich denen das jetzt zeigen, die würden sich alle kaputt lachen und Witze drüber machen und da wird keiner ernst genommen. Und dann denke ich mir so, ja, weiß ich nicht, ob wir das mit dem Sport erreichen wollen. So, natürlich in unserer Bubble, die ganzen Highsies, da wird halt krass drüber diskutiert, aber ich finde es halt schon auch, dass man irgendwie, also man sollte schon auch ernst genommen werden als Sportart an sich. Und wenn das halt so teilweise, und das für mich war das der Jumbo-Visma-Helm, ich habe die beim Teamzeitfahren gesehen, da kannst du dir auch wirklich manchmal denken, oh, sind wir jetzt hier bei einer Clown-Veranstaltung oder was? Also das muss ich schon sagen, also manche Sachen gibt's für mich, weiß ich nicht. Also es wäre genauso, als wenn ein Fußballspieler irgendwie mit einem Ballon auf dem Kopf da und sagt, das ist jetzt halt sicherer beim Kopfball, deswegen habe ich das jetzt auf. Da würde ich mich auch von außen drüber lustig machen.
Ja, andererseits muss man sagen, ich habe ja die Theorie, dass irgendeiner, der bei Balenciaga was zu sagen hat, auf jeden Fall Radfahrer ist, weil gefühlt alle schlimmen Dinge, die es im Radsport gibt, tauchen irgendwann auf dieser Balenciaga-Seite für 2000 Euro auf. Egal ob irgendwelche Schuhe oder Helme oder Brillen. Und wenn du dich zurückerinnerst an vor, sag ich mal, 5, 6 Jahren, da haben sich alle Leute über unsere Brillen lustig gemacht und über Radfahrer und auf einmal ist die schnelle Brille und Leute kaufen sich Oakley-Brillen für 200 Euro, um abends damit in den Club zu gehen. Design an sich.
Ja, weil die cool sind, die fand ich aber von Anfang an cool.
Ja, natürlich, aber es ist ja so, ich glaube halt Design an sich. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Helm bei der nächsten Modenschau von Balenciaga auftaucht. Es würde doch komplett ins Konzept passen.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber es ist ja auch gut, ich glaube, das ist ein Thema, was polarisiert. Manche Leute werden es wahrscheinlich so sehen wie du, andere vielleicht wie ich. Aber ja, ich kann nur sagen, in Zeiten, wo viele, viele coole Marken schöne ästhetische Radklamotten machen und man auf dem Rad wirklich sehr stilsicher daherkommen kann, entwickelt sich der Profiradsport in die entgegengesetzte Richtung, meiner Meinung nach. Was dann aber natürlich auch okay ist, wie du gerade sagst, im Profiradsport geht es nun mal darum, Rennen zu gewinnen, und dann ist die Ästhetik halt eher zweitrangig, sondern die Effektivität an erster Stelle. Und da gebe ich dir auch komplett recht, und das muss halt dann auch jeder Fahrerin und jeder Fahrer für sich selbst entscheiden, wie weit man da mitgeht. Aber ja, wenn ich zum Beispiel Tom Pidcock mit dem neuen Kaskhelm sehe, der über die Ohren und so geht, also das nimmt schon viel von dem Flair weg, von dem, was Tom Pidcock kann und wie der eigentlich auf dem Rad sonst aussieht.
Das Einzige, was ich halt manchmal so ein bisschen schade finde, weil wir ja auch letzte Woche über den Vergleich auch Formel 1 Radsport gesprochen haben, dass bei Radsport irgendwie alle Innovationen, die es gibt, immer nur auf Performance ausgerichtet sind, wo ich mir so denke, okay, der Radsport ist doch aber jetzt irgendwann dann auch an dem Punkt, wo man sagt, okay, wir sind schnell. Weiß jetzt auch nicht, ob so viel sicherer wird, noch schneller zu werden, wenn man einfach gar keine Knautschzone hat. Aber mir fehlen manchmal die Innovationen, die Dinge sicherer machen. Weil das weil das ja auch so das ist, wonach alle irgendwie, die im Feld fahren und die sich regelmäßig die Haut verlieren und Knochen brechen, sagen, okay, wir müssen irgendwie alles sicherer machen. Und manchmal lenkt dann dieses, okay, die UCI hat jetzt die Helmsocke verboten, wo ich mir so denke, ganz ehrlich, ja, okay, man kann sagen, okay, vielleicht sitzt der Helm mit der Helmsocke nicht so fest wie mit einem normalen Riemen. Müsste man jetzt, weiß ich nicht, könnte sein. Natürlich ist es dann auch ein Sicherheitsaspekt. Aber grundsätzlich denke ich mir halt so, ganz ehrlich, können wir vielleicht halt auch uns mal Innovationen wünschen, die zum Beispiel sorgen, dass die Wirbelsäule geschützt ist bei Rennen, dass dass man nicht jedes Mal, wenn man auf die Hüfte stürzt, irgendwie ein tiefes Hämatom hat und die komplette Seite offen. Sowas müsste man doch eigentlich auch, also wenn Formel-1-Fahrer mit feuerfesten Unterhemden fahren, ein Halo haben, der ja auch bewiesenermaßen unfassbar vielen Leuten schon das Leben gerettet hat, dann denke ich mir so, warum gibt es nicht mehr Innovationen in Richtung Sicherheit, anstatt immer nur in dieses Performance-Ding, weil ich kann das nachvollziehen, aber ehrlich gesagt wäre es mir wichtiger, dass alle lebend und heil im Ziel ankommen, als
das auf jeden Fall
so schnell wie möglich. Und das ist für mich der größere Punkt, wenn mir einer sagt, okay, dieser hässliche Helm sorgt dafür, dass es keine Kopfverletzungen mehr gibt, sage ich, okay, ziehe ich an sofort. Wenn mir aber einer sagt, okay, eigentlich ist er wahrscheinlich weniger sicher, aber er macht schneller, dann finde ich es wieder schwierig. Und ansonsten, wenn es nur Performance gibt und keine Einbußen bei der Sicherheit, dann denke ich mir so, you do you. Und dann sollen sie es halt machen. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, da gab es so einen komischen Post von Alex Dowsett, wo ich nicht wusste, ist das jetzt Ironie oder ist das keine Ironie, weil er dann meinte, der Helm wäre so lang, damit die Zeitmessung früher ausgelöst wird. Und dann denke ich mir nur so, hä?
Ich glaube, das war ein Witz.
Okay, gut. Weil erstens ist ja eigentlich immer der erste Punkt dein Reifen, und zweitens, also bei uns wurden die immer mit dem Transponder hinten an der Kettenstrebe ausgelöst, aber.
Aber es war, fand ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir. Lieber Sicherheit über Performance. Ich habe noch ein, zwei Themen, die können wir gerne mit in die nächste Folge nehmen. Das war einmal, hast du den Bericht gelesen, dass bei einem Amateurrennen in Spanien die Dopingkontrolleure aufgetaucht sind, ja, und 130 Fahrer abgesagt haben kurzfristig.
Ja, richtig.
Darüber müssen wir auf jeden Fall mal sprechen.
Ja.
Gerne in der nächsten Folge. Und ich gebe dir eine kleine Hausaufgabe mit. Es ist auch ein Thema Radsport verbessern, was mir in einem schwachen Moment in Paris-Nizza gekommen ist. Ich habe gesagt, warum eigentlich Radsport, warum Rennen nicht so wie im Boxen, nach Gewichtsklassen. Weißt du, so das wäre eine Radsportverbesserung, die würde mir gut tun. Alle über 80 Kilo sind dann jetzt noch in meiner Gewichtsklasse. Wir fahren untereinander Rennen. Das würde ich besser finden.
Ja, oder es gibt halt so eine extra Wertung. Also weißt du, wie U23-Fahrer, es gibt das weiße Jersey und dann gibt es, was geben wir für eine Farbe? Gibt es das schwarze Jersey? Es gab es doch auch mal, oder das schwarze Jersey für den letzten Fahrer irgendwie bei der
Giro. Ja, genau.
Dann gibt es das schwarze Jersey für den schnellsten Fahrer über 80 Kilo.
Genau, finde ich auch gut. Gewichtsklassen einführen im Radsport, das wäre mega. Naja, gut, Leute, ich muss jetzt Vorbelastung fahren, dann nach Belgien. Ich muss jetzt leider aufhören. Dementsprechend, wir hören uns bald wieder. Tschüssi, und Tanja genießt noch ihren Urlaub auf Mallorca. Bye, bye.
Genau, kurze Aussicht also auf den nächsten Podcast. Wir sprechen über Radsport verbessern. Wir sprechen über Tubeless-Reifen und wir sprechen über, jetzt habe ich das letzte schon vergessen,
Dopingkontrollen
in Spanien.
Im Amateurradsport vor allen Dingen, genau.
Genau.
Tschüssi.
Bis dahin, ade.